Ich habe eine wundervolle Empfehlung für dich. Wenn du dich schon lange mit dir beschäftigst, Therapie gemacht hast, Coaching kennst, vielleicht meditierst, also sehr reflektiert bist und trotzdem manchmal irgendwie das Gefühl hast, ich weiß zwar so viel über mich, aber an bestimmten Punkten verändert dieses Wissen mein Leben nicht, dann möchte ich dir das Programm Intuitives Leben von Alexandra Sorgenicht ans Herz legen. Alexandra war schon zu Gast in meinem Podcast. Ich liebe ihre Arbeit. Sie beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit Intuition und mit der Frage, wie aus einem geprägten Menschen ein autonomer Mensch wird. Denn Intuition ist in ihrer Arbeit nicht das Ziel. Sie ist die Fähigkeit, immer klarer wahrzunehmen, was wirklich zu dir gehört. Also was du fühlst, was du willst, was du brauchst, wem du vertraust und welche Entscheidungen wirklich deine eigenen sind. Intuitives Leben heißt ihr Programm. Es besteht aus 8 aufeinander aufbauenden Trainings. Der erste Schritt heißt intuitive Sicherheit. Er beschäftigt sich mit einer ziemlich grundlegenden Frage, nämlich wie entsteht Sicherheit in uns, wenn das Leben selbst nie vollständig sicher sein wird. Wenn du dich angesprochen fühlst, du findest alle Informationen zu intuitives Leben bei Alexandra Sorgenicht in der Beschreibung und in den Shownotes unter dieser Folge. Und für die Get Happy Community gibt es mit dem Code Intuition 15 15% auf ihr Angebot.
Aber ich habe mich von meiner Mutter verabschiedet mit dem Satz: Ich bedanke mich für das Geschenk meines Lebens, indem ich mich verwirkliche.
Ach Gott.
Ja.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem wohligen, an einem sicheren und an einem muckeligen Ort seid. Eine klitzekleine Bitte zu Beginn dieser Folge. Spotify und YouTube haben Abonnenten entfernt von Get Happy. Davon bin nicht nur ich betroffen, sondern viele andere Kolleginnen und Kollegen. Deswegen meine persönliche Bitte, schaut doch mal kurz nach, ob euer Abo noch aktuell ist. Und wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann klickt doch bitte kurz einmal auf den Button. Ihr tut mir damit wirklich einen großen Gefallen und helft uns Podcastern mehr in die Sichtbarkeit. Ich sage von Herzen Dankeschön. In dieser Folge sprechen wir wieder über mein Herzensthema und das ist natürlich das Thema Trauma. Ich weiß, es klingt immer so ein bisschen seltsam, weil viele Menschen bei dem Begriff immer noch zusammenzucken oder ihr Blick geht irgendwo ins Leere und die können sich gar nicht vorstellen, dass man gerne über das Thema Trauma spricht. Aber bei mir ist es so, weil ich an das unglaubliche Potenzial und an die große Intelligenz glaube, die sich im Trauma verbirgt, besonders dann, wenn wir Trauma integriert haben. Und ich liebe es einfach, mich mit Menschen darüber auszutauschen, die selbst in ihrer Biografie Trauma überwunden haben, so wie mein heutiger Gast. Viele von euch werden sie kennen. Sie hat viele erfolgreiche Bücher zum Thema Trauma geschrieben. Einige kennen sie aus der ZDF-Serie Die Hundeflüsterin. Sie ist auch Traumatherapeutin. Und Der Hund als Spiegel des Menschen ist eines meiner Lieblingsbücher. Vanya und die wilden Hunde oder auch Ohne Schuld. Und nun ist vor einigen Tagen ihr neuestes Werk erschienen, das ich euch von ganzem Herzen empfehlen möchte. Es trägt den schönen Titel Heilung aus der Tiefe und es ist mir eine große Freude und eine Ehre, mich jetzt mit ihr auszutauschen. Und schon mal eine kleine Bemerkung zu Beginn. Wir werden zum Ende dieser Folge eine mini kleine Übung und eine Trance-Reise machen. Die beginnt mit einer kleinen Atemübung und dann mit so einer kleinen Imaginationsreise. Solltet ihr den Podcast im Auto hören, würde ich euch bitten, diese Übung auf später zu verlegen und nicht auf die Idee zu kommen, im Auto während der Fahrt die Augen zu schließen. Vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Maike Maja Novak.
Dankeschön. Hallo.
Liebe Maya, wir haben jetzt ein bisschen Ritt hinter uns, dass wir beide uns hier begegnen. Das Universum hat es uns heute schwer gemacht, ne? Schön, dass es trotzdem geklappt hat. Liebe Maya, ich freue mich so auf den Austausch mit dir, weil ich mir viele Gedanken mache über das Thema, wie können wir Trauma ein bisschen entpathologisieren, ohne es zu verharmlosen? Wie können wir Menschen die Scheu nehmen, sich mehr mit Trauma zu beschäftigen, sich vielleicht auch mit der eigenen traumatischen Geschichte mehr auseinanderzusetzen? Und ich stelle mir oft die Frage, sind wir vielleicht viel unversehrter, als wir glauben? Was sagst du?
Ja, beides. Also zum einen verstehen die Menschen unter Trauma etwas ganz anderes, als inzwischen erforscht wurde, was es noch an Traumata gibt. Die meisten Menschen denken, es geht um ein Schocktrauma. Und sie denken, ich müsste es ja wissen. Wenn ich ein Trauma habe, müsste ich es wissen. Das ist der erste Irrtum, weil Trauma ja über das Unterbewusstsein stattfindet. Und in dem Moment, wo eine überwältigende Situation stattfindet, reagiert unser Stammhirn und nicht unser Verstand, der hat da keinerlei Zugriff. Mhm. Das wird jeder Mensch daran merken, wenn er so einen Trigger erlebt im Alltag und dann überrollt es uns, dann machen wir irgendwas und im Anschluss denken wir, oh Gott, hätte ich es doch nur so gemacht. Das nächste Mal mache ich es so und so. Man macht es aber das nächste Mal wieder nicht so. Dann kommt noch die Scham dazu. Und das hat damit zu tun, dass es eben Trauma nicht über den Verstand geht. Und der Trigger erreicht nicht den Verstand, sondern Gefühle. Die Gefühle, die in dem Moment stattgefunden haben, als die Überwältigung stattgefunden hat. Und in dem Falle von Trauma, was bis heute immer noch nicht alle kennen, aber jeden von uns betrifft, nämlich dem Bindungs- und Entwicklungstrauma, ist es halt so, dass meint dieses Trauma, wenn wir aufwachsen und immer wieder überwältigende Situationen erleben, wächst es nach und nach. Das ist nicht wie ein Schocktrauma, pang, sondern es ist eben mit der Zeit, ein Kind kann noch ganz lange hin und her pendeln zwischen dem, was es in sich hat und zwischen dem, wo es sich anpassen muss. Und so entwickelt sich ein Entwicklungstrauma. Mhm. Und ein Kind kann, wir kommen auf die Welt mit zwei Gehirnhälften, nur dass die eine schon belegt ist. Das ist die, wo unsere Gefühle und Instinkte sind, auch unsere Intuition. Und die andere Gehirnhälfte, die, wo die Logik ist, das räumliche Denken und so weiter, da gibt's noch nichts. Nichts. Und das ist halt wie ein Aufnahmegerät und nimmt halt all das auf, was uns erzählt wird. So entwickelt sich unser Verstand. Und in diesem frühen Alter, das geht so bis wir 21 sind, das ist also eine lange Zeit, bis diese Gehirnhälfte fertig ist, kann man sich vorstellen, bis 6 Jahre ungefähr, alles, was da passiert an Überwältigungen, wandert nur in die rechte Gehirnhälfte, nämlich dort, wo das Gefühl ist, die Emotionen. Und bleibt dort und wird auch später, egal wie alt wir sind, genau dort abgerufen. Mhm. Das kommt auch noch hinzu. Und ein Kind kann in keiner Weise reflektieren, oh, meine Eltern haben jetzt Stress, weil sie selber eine schwere Biografie hatten. Oder meine Mutter hat mir meine ganze Kindheit lang von ihrer schlimmen Kindheit erzählt. Und trotzdem kann ich mich erinnern, konnte ich das nie zuordnen. Ich fand das immer nur schrecklich, dass sie mir das erzählt hat, weil ich nicht wusste, was ich da machen soll. Aber zuordnen konnte ich nicht ihr Verhalten im Alltag mir gegenüber, wenn das hochschwingende Nervensystem durchknallte und die entsprechenden Reaktionen kamen. habe ich natürlich nicht reflektiert, nun ja, das kommt von da und da. Und deswegen denken alle Kinder, weil sie es nicht in Bezug setzen können, ich bin schuld. Mhm. Mit mir stimmt was nicht, ich bin falsch. Ich hatte jetzt gerade die letzten 3 Tage eine Veranstaltung. Jeder dieser Menschen hat als allererstes gesagt, ich fühle mich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, mit mir stimmt alles nicht. Ich spüre nichts mehr. Und das waren alles Menschen, die gut im Alltag funktionieren. Die in ihrer Arbeit sind.
Ne?
Genau, ja. Mhm. Weil die meisten stellen sich einen traumatisierten Menschen irgendwie sichtbar vor. Und als ich in diesem Beruf begonnen habe ich immer wieder erlebt, wenn ich das gesagt habe, dass dann andere, zum Beispiel in meiner Tennisgruppe, sagten, ach so, Traumatherapeutin, aha, ja, ich habe kein Trauma, aber wenn ich den Ball nicht kriege, dann versetzt du mir eins.
Flippig aus.
Dann wird das so humorvoll abgewinkt. Mhm. Und ich habe mir dann abgewöhnt, das zu erklären, sondern ich sag heute immer, ich bin Therapeutin für Bindungs- und Entwicklungstrauma, also für das, was wir alle haben, wenn wir traumatisierte Eltern oder Großeltern hatten. Dann hat man das einfach. Mhm. Traumatisierte Eltern müssen funktionieren, um zu überleben. Und keine Generation vor uns hatte die Möglichkeit zur Heilung. Die konnten alle nur überleben. Es sind jetzt die erste Generation und deshalb ist dieses Thema nach meinem Verständnis auch noch so neu. Mhm. Es gab keinen Raum früher, sich damit zu beschäftigen. Aber es ist für jeden existent und jeder merkt irgendwann, dass er nur noch funktioniert, dass die Lebensfreude fehlt. Dass es irgendwie ganz sinnlos wirken kann, wofür man sich anstrengt die ganze Zeit. Und wenn wir Menschen besser begreifen, warum das alles Sinn macht und auch heilbar ist, dann ist das nicht mehr so schrecklich.
Mhm. Mhm. Da kämpfen wir an derselben Front, du und ich. Deswegen freue ich mich auch so über den Austausch. Das meine ich auch damit, als ich eingangs gesagt habe, wie wir es schaffen, Trauma ein bisschen zu entpathologisieren, weil es ja eigentlich eine ganz normale Reaktion ist auf ehemals eigentlich unnormale Umstände, in denen wir vielleicht aufgewachsen sind, die wir aber so lange Zeit für normal halten, weil uns ja das Korrektiv fehlt oder der Vergleich. Also ich kann mich erinnern, dass ich schon als Kind und vor allem dann auch als Jugendliche, immer wenn ich mal in andere Familien kam, die sicherlich auch ihr Familientrauma hatten, aber das hat ja mich nicht betroffen in der Entwicklung, dass ich häufig schon wahrgenommen habe, irgendwas ist hier anders. Die Art und Weise, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander Abendessen, wie miteinander geredet und kommuniziert wird. Also da gab es schon Momente, wo ich stirnrunzelnd da saß und dachte, also irgendwas ist bei mir anders. Also ich wusste relativ früh, irgendwas bei uns war nicht normal, aber bis das in mein Bewusstsein gesickert war, also bis ich es verkörpern konnte, das hat lange, lange, lange gedauert. Und das ist wahrscheinlich auch deine Beobachtung, ne? Dass wir so lange für normal halten, was gar nicht normal war.
Natürlich. Wir müssen unsere eigene Wahrnehmung als Kind in Frage stellen. Mhm. Wir können nicht die Eltern in Frage stellen, dann haben wir keine mehr. Und wir brauchen die als Kapitäne im Leben. Und sonst ist einfach ein Kind verloren. Und meine Beobachtung ist sowohl an mir selber als auch an anderen, je tiefer das Trauma ist, umso verklebter und umso mehr idealisiert man diesen Elternteil oder die Elternteile. Meistens ist es einer. Aber umso schlimmer das ist, umso mehr idealisiert man das, damit man es nicht wahrnehmen kann. Das ist halt ein Trick der Psyche. damit man das schafft, nicht wahr?
Also wir haben so, Lösung auch, ne?
Ja, wir haben so viele Wunderwerke in uns, die immer wieder erstaunlich sind, dass wir auf diese Weise schaffen zu überleben. Und da dieses Entwicklungstrauma oder überhaupt Trauma ja über so viele Jahrhunderte nie geheilt werden konnte und immer weitergereicht wurde, ist das halt ein Batzen, nicht nur von unserer eigenen Kindheit, sondern eben auch, ich habe mit Menschen gearbeitet, ein 16-jähriger Junge, der jede Nacht vom Krieg geträumt hat.
Obwohl er gar nicht betroffen war persönlich.
Nein, aber eben sein Großvater. Mhm. Und er hat dieses Trauma in sich aufgenommen, das Unterbewusstsein. Oder also jedes Familiengeheimnis, was verschwiegen wird, weiß ein Kind. Nicht im Verstand, aber es ist so wie so ein Gespenst, was sich dann als Trauma äußert. Denn alles, was nicht ausgedrückt werden kann, verstärkt sich in uns, nicht wahr?
Ich sage immer, Trauma ist das, was, also das unter den Teppich gekehrte, also besonders dann das Intergenerationale oder auch das Kollektive.
Ja.
Das nicht ausgesprochene.
Das ist die Hoffnung, also ich verstehe das auch, die früheren Generationen hatten mit dem Überleben zu tun.
Ja.
Und die hatten auch noch gar keine Unterstützung. Und jeder Mensch versucht einfach, also die meisten Menschen denken, wenn ich es verdränge, dann vergesse ich es irgendwann, obwohl es nie klappt. Aber jeder hofft es halt, dass es dann doch vielleicht klappt. Und dann kommt hinzu, dass die Heilreise unserer Psyche wirklich in drei Etappen läuft. Zuerst müssen wir verdrängen, um weiter zu funktionieren. Dann stabilisieren wir uns wieder im Leben. Und erst wenn wir stabil genug sind, können wir integrieren, also hinschauen. Und ganz seltsam ist, dass oft Menschen, die eine sehr schwere Krankheit bekommen oder irgendwas, auf einmal bereit sind hinzuschauen, dass genau das ihnen genügend Stabilität gibt. Darauf kommt man ja auch nicht gleich. Aber es passiert immer wieder, dass solche existenziellen Einschnitte im Leben auf einmal zum Hinschauen bewegen. Und zum Bemerken, was man eigentlich, wo man steht im Leben. Und warum man davon eigentlich gar nichts genießen kann.
Naja, Überleben und Lebendigkeit sind halt zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, ne?
Ja. Aber viele Menschen, die in den Kopf umgezogen sind, um den Schmerz nicht mehr zu spüren, wissen es wirklich nicht. Sie wissen nicht, wie Leben ist. Sie denken, dass sie fühlen. Ich nenne das Fühlgedanken. Und man spürt das, man sieht auf dem Gesicht und in den Augen ein Gefühl. Und viele Menschen reden so ganz starr, ja, das ist schade, schön. So, das ist eine, da ist keinerlei Gefühl. Es ist einfach nur im Kopf. Man hat gelernt, das muss jetzt schön sein und das ist jetzt vielleicht traurig. Aber da ist nichts mehr. Obwohl natürlich noch alles da ist.
Aber wir haben keinen Zugriff darauf.
Ja, und das ist auch nicht so einfach. Zu mir kommen so viele Menschen, die haben schon so viel gemacht. Mhm. Die sind meistens die Traumaspezialisten schlechthin von der Theorie. Mhm. Aber die haben noch nirgendwo eine Möglichkeit gefunden, wie man ihnen einen Boden bereitet, dass sie ins Fühlen wieder kommen. Weil das ist wirklich die wichtigste Kunst, die man dann beherrschen darf, dass man jemanden aus dem Kopf ins Fühlen führt. Sonst kann er diesen Punkt in sich, der nie verletzt wurde, und den haben wir alle, den kann er dann nicht spüren, wenn man ihm das nur sagt, das nützt keinem was. Er muss diese Ressourcen, die noch da sind, sinnlich spüren. Und auch die Veränderung. Ich mache dann immer eine A- und eine B-Variante von was. Und dann merkt man das sehr deutlich.
Mhm. Du gibst in deinem neuen Buch, vor 2 Tagen ist es erschienen, es trägt den schönen Titel Heilung aus der Tiefe. Du gibst so wertvolle Impulse und teilst so berührende Geschichten in diesem Buch. Auf dem Titel prangt ein Tiger und das Buch ist sehr ressourcenausgerichtet. Und über Ressourcen würde ich irre gerne mich mit dir austauschen, weil ich weiß, das ist ein Thema, das viele Menschen unter Druck setzt, weil sie der Meinung sind, sie haben keine. Und dann versuche ich ihnen immer zu sagen, du wärst gar nicht mehr hier, hättest du keine Ressourcen und auch als Kind nicht gehabt. Aber jetzt würde mich erstmal interessieren, wieso der Tiger?
Der ist für mich so diese geballte Lebenskraft, die in uns allen noch ist. Wir sind ja einfach belebte, beseelte Körper. Sonst, wie du sagst, wären wir nicht am Leben, ginge nicht. Und ich erkläre auch immer Gefühle so, dass die Gefühle sind ja auch nur Energie und wir haben dieser Energie Namen gegeben. Wenn sich unsere Lebensenergie in eine andere verwandelt, die sich so und so anfühlt, nennen wir sie Trauer oder Freude oder. Aber es ist nur Energie. Und wenn diese Energie nicht mehr fließen kann, weil wir stecken bleiben in den Gefühlen, ja, jetzt habe ich deine Frage nicht mehr parat.
Wieso der Tiger?
Der Tiger, ja. Diese der Tiger, Energie, ne? Der ist halt da. Das ist wie wenn du einen verstopften Abfluss einmal freilegst, dann ist er wieder da, weil er eben noch da ist in uns allen. Bei allen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, wenn da, und sei es nur eine Sekunde, der Tiger kurz kommt, also dieses wirkliche Gefühl von, das bin ich, dann, und danach kommt immer eben ein Part in den Menschen, der dann sagt, aber behalte ich das? Oder war das jetzt nur kurz da? Es war da, also ist es da.
Es ist immer noch da. Es ist da.
Ja, sonst kann man nicht in Minuten darauf zurückgreifen. Mhm. Nicht wahr?
Also dieser unbändige Wille zu leben, ist das der Tiger? Oder sich auszudrücken?
Also, ich beschreibe dir mal, wie ich das empfinde. Mhm. Ich war mal mit 17 in einem kleinen Bungalow im Wald und durfte dort eine Woche bei, ist egal, also ganz alleine sein. Und ich habe mit keinem gesprochen und saß da so. Ich war damals schon Liedermacherin und hatte aber noch nicht viele Lieder geschrieben. Ich war also eine neue, nee, da war ich schon älter, fällt mir jetzt auf. Okay, das macht nichts, das ist bedeutungslos. Mhm. Also ich saß da und nach 3 Tagen oder so kam auf einmal eine Freude in mir hoch. Du musst dir vorstellen, ich saß da vor diesem kleinen Bungalow, hatte so einen Parker an und die Kapuze so ganz zusammengezogen vor dem Gesicht, vor den Mücken, die da waren. Also jetzt keine so lustige Situation. Und auf einmal kommt eine Freude hoch und ich musste mich bewegen und springen. Und ich hatte keine Ahnung, was mit mir auf einmal los ist. Mhm. Und ich habe in dieser Zeit, als ich dort war, mein erstes wirklich gutes Programm geschrieben. Das sprudelte nur so aus mir raus. Und ich erzähle es deshalb, weil es nicht der Wille ist, sondern das Loslassen. Dieses, ich war ganz sicher, hier kommt niemand vorbei. Meine Alarmanlage, die ganze Zeit in der Anwesenheit von Menschen automatisch an war, durfte mal ausgehen.
Fühltest dich sicher?
Ja, und das war es einfach. Und dann, wumm, da kam das wieder. Also man kann es nicht willentlich erreichen. Man kann Impulse nutzen und so weiter, aber man kann das nicht erzwingen. Man kann auch nicht erzwingen, die Stimme der eigenen Seele zu hören oder so. Das kann man alles nicht. die ist auch immer da, diese Stimme. Aber wenn in uns alles zu eng ist vor Angst und vor Traurigkeit und so weiter, dann ist kein Raum dafür da. Und sobald man da Raum schafft, kommt was. Und das geht zum Beispiel durch Übungen, aber nicht durch Willen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt, weil ich meinte eher, also nicht den, weil dann wäre es ja wieder ein Überlebenskampf, also wenn, ja, es, wenn ich ja jetzt sage, der Wille zu überleben, sondern eher dieses, dass es in uns etwas gibt und ich glaube auch, dass es in allen von uns so etwas gibt, dass ich habe irgendwann mal, das habe ich mal an anderer Stelle an einer Folge erzählt, irgendwann in meinen frühen 20ern habe ich, und da habe ich noch gar nicht meditiert, ich hatte noch keinen Zugang zu spirituellen Praktiken oder so, und irgendwie habe ich vor meinem inneren Auge so unterhalb meines Herzraums wie so eine verkrustete, verstaubte, weiße, leuchtende Kugel gesehen. Also unter dem Staub und unter den Rissen sah ich es leuchten. Und ich hatte damals den Impuls, ich glaube, ich muss das freilegen. Ich glaube, ich muss diese Kugel irgendwie polieren oder säubern. Und ich weiß aber nicht, wie es geht. Und ich meine, dass Traumaheilungsprozesse unglaublich langwierige Prozesse sind, brauche ich dir nicht sagen, für die es in der Regel auch keine Abkürzung gibt. Und das meine ich mit dem, ja, vielleicht Göttlichen in uns auch, das ich ausdrücken will und das will, dass wir eben nicht nur überleben, sondern leben, weil.
Absolut.
Und dieser Zustand, den du gerade beschrieben hast, als dich diese tiefe Freude durchströmt hat, ich glaube, das ist unser Normalzustand.
Ja, ja. Und den gab's ja auch früher, als es noch kein Entwicklungstrauma gab, als es nur Schocktrauma gab. Wenn wir mal ganz weit zurückgehen zu den Stämmen, als wir noch in Stämmen lebten und irgendein schockartiges Ereignis passierte, der Stamm wurde von einem Tier angegriffen oder von einem anderen Stamm, dann hat im Anschluss die Medizinfrau oder der Schamane einen Schütteltanz initiiert, dass bei jedem das Trauma wie beim Tier wieder rausgehen kann. Und danach war die Welt wieder in Ordnung, weil das einfach in Ordnung, das ist wie, man schneidet sich und es heilt wieder.
Na, was steht bei dir jetzt im September morgens so auf dem Frühstückstisch? Ich weiß, wenn man es eilig hat, dann ist das mit dem gesunden Essen so eine Sache. Aber denk dran, in der Früh gießt du dein Fundament für den ganzen Tag. Und wenn du deinem Körper wenig Energie zuführst, dann kannst du später auch nur wenig von ihm abrufen. Also Augen auf bei der Frühstückswahl. Und schnell und gesund muss ich auch gar nicht ausschließen. Egal, ob dein Herz für Porridge oder Granola schlägt, du eine unendliche Vielfalt an Nuss-Snacks oder Nussmusen liebst oder besonderen Wert auf eine ausreichende Proteinzufuhr in deiner Ernährung legst, bei Koro wirst du auf jeden Fall fündig. Besonders Proteine sind super wichtig für unseren Körper. Sie helfen beim Muskelaufbau, sie halten uns lange satt und sorgen dafür, dass Zellen, Haut und Haare gesund bleiben. Wenn wir zu wenig davon bekommen, dann kann es schnell zu Müdigkeit, zu Muskelschwund oder brüchigen Nägeln kommen. Außerdem sind Proteine wichtig für unser Nervensystem. Sie unterstützen die Signalübertragung im Gehirn und halten uns somit mental auf Zack. Auch in der veganen Ernährung darf Protein nicht fehlen und die findest du bei Koro zum Beispiel in den rein pflanzlichen Eiweißshakes, die ich persönlich gerne mit Mandel- oder Kokosmilch mixe oder auch mal in den Joghurt rühre. Mit dem Code GETHAPPY gibt's für meine Community wie immer 5% auf das komplette Sortiment. Den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Stöbern im Online-Shop. Der ist gigantisch. Ich muss gestehen, auch ich finde jedes Mal irgendwas, was ich noch nicht entdeckt habe.
Bei Trauma kann sich das immer keiner vorstellen, weil es mit Entwicklungstrauma nicht geht. Mit Schocktrauma geht das. Jeder, der nach einer OP zum Beispiel sehr stark gezittert hat, kann sich freuen, weil während der Narkose das Stammhirn in keiner Weise weiß, was hier passiert, sondern nur, wir werden angegriffen und aufgeschnitten. Und das ist ein starkes, kann ein starkes Trauma werden. Und wenn man es abzittert, ist es auch wieder weg. So ist Trauma eigentlich von der Natur für uns bereitgestellt. Und bei einem Bindungstrauma, was dasselbe ist wie Entwicklungstrauma, es hat halt immer mit einer unzureichenden Bindung zu tun. Einer Bindung, die für das Kind nicht ausreichend war. Und wir bewegen uns unser ganzes Leben in Beziehungen. Selbst wenn wir beschlossen haben, nichts mehr mit Menschen zu tun zu haben, müssen wir dann irgendwann mal einkaufen oder zur Arbeit gehen oder aufs Arbeitsamt. Und die ganze Zeit wirkt dann in uns dieser Gedanke, oh, jetzt muss ich dort und so, ich treffe ich wieder Menschen. Also wir sind trotzdem gefüllt mit diesem Gift. Wir werden immer wieder herausgefordert und getriggert. Und das ist eben das Schwierige bei einem Bindungs- und Beziehungstrauma, dass wir da nie rauskommen. Es ist wie bei so einer Essstörung. Ich kann aufhören zu rauchen, ich kann aufhören zu trinken, aber ich kann nicht aufhören zu essen. Ich muss mit der Essstörung leben lernen. Und auch das geht. Ist auch ein schwieriger Part, aber auch das geht.
Kannst du in deinen Worten nochmal sagen, wenn wir über die Überlebensreaktion sprechen, also Fight, Flight und dann Freeze und jetzt Fawn neu dazugekommen, aber Trauma geschieht ja vor allem in diesen Freeze-Zuständen, also wo unser Gehirn im Grunde genommen keine Lösung findet genau. für die Bedrohung. Magst du es in deinen Worten nochmal erklären, weil ich habe dich darüber mal sprechen hören und das fand ich, liebe einfach deine Sprache und ich finde, es ist so sehr fühlbar und sehr nachvollziehbar.
Okay. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, was ich da erzählt habe, wenn du nur mir ein Stichwort gibst.
Im Grunde genommen, wie wir uns als Kinder häufig in Freeze-Zuständen wiederfinden und warum wir da nicht rauskommen und warum die meisten von uns da heute noch drin stecken.
Ja, als Kind kommt man da nicht raus. Man kann nicht kämpfen gegen die Eltern oder fliehen. Das ist ähnlich. Das klingt jetzt sehr hart, aber vom Nervensystem her reagiert ein Kind eigentlich genauso wie eine Geisel. Und genau dasselbe Syndrom entsteht, nicht wahr? Man muss sich mit den Menschen, die für den Schutz verantwortlich sind oder auch die Gefahr bedeuten, denen man aber ausgeliefert ist, gutstellen. Das geht einfach nicht anders und das machen Kinder instinktiv, weil das funktioniert bei ihnen. Die sind wie kleine Tierchen und schaffen das. Und das ist halt das Schwierige und sie können dann nur erstarren. Und das Einzige, was dann so einem kleinen Kind zur Verfügung steht, ist die Muskeln anzuspannen und so einen Körperpanzer aufzubauen, um etwas abzuwehren, entweder emotional oder auch körperliche Gewalt. Und so verstärkt sich immer mehr dieser Automatismus. In den und den Situationen erstarre ich. Und später kann dann dieser Muskelpanzer zu diesen berühmten wandernden Schmerzen führen. Wenn die Schmerzen da weg sind, kommen sie dann wieder da. Es gibt immer irgendwie Beschwerden oder auch eben an einer Körperstelle, meistens der Rücken, aber es kann auch Bauchschmerzen sein. Es ist einfach, wenn wir normalerweise machen die Muskeln, wenn wir mal beide uns anspannen, so die Arme anspannen, ganz doll. Und jetzt entspannen wir so, ist es ja eigentlich geplant. Und diese Mikroanspannungen, die merken wir gar nicht mehr, die wir unser ganzes Leben haben, weil wir einen Radarschirm in uns haben, der ja die ganze Zeit dafür sorgen will, dass wir nicht getriggert werden. Wir halten Ausschau nach bestimmten Themen und man merkt das zum Beispiel auch daran, wenn man mit jemandem spricht und der guckt immer weg. Der geht nicht weg. Der tut auch so, als hört er nach hin, aber er guckt immer so zur Seite und man denkt dann so, ja, ich erzähle dem jetzt was Wichtiges von mir, vielleicht ein Problem, mir geht's nicht gut und dann guckt er immer weg oder der wechselt immer das Thema. Und das ist zum Beispiel auch ein Versuch der Dissoziation. Mhm. Da berührt man in einem anderen Menschen ein Thema, was ihn triggert, und sollte einfach aufhören und sich jemand anderen suchen dafür. Ja.
Ist interessant, habe ich so noch nie gesehen, aber klar, es ist auch ein Ausdruck von Dissoziation.
Ja, so ein kurzes Wegtauchen, auch so ein Zwinkern, wenn einer ganz nervös zwinkert, nur wenn man ein bestimmtes Thema angefangen hat, auch dissoziieren. Es ist so ein kurzes Wegtauchen und höflich bleiben wollen. Ansonsten, wenn man sagen würde, du darfst wegrennen, würde der Mensch das sofort machen. Mhm. Beziehungsweise er würde sich trauen zu sagen, können wir das Thema wechseln.
Mhm. Erinnerst du dich an die Zeit oder an den Moment, wenn es überhaupt einen gab, wo du das erste Mal mit dem Begriff Trauma in Kontakt gekommen bist und bei dir so langsam der Groschen fiel, ich bin davon betroffen und alles, worunter ich leide, die Symptome oder die Überlebensstrategien, die mein Nervensystem gewählt hat, die haben alle einen guten Grund und werfen einfach ihre langen Schatten aus der Vergangenheit immer noch in meine Gegenwart. Gab es da einen Moment oder war das bei dir auch eher ein Prozess, der sich ein bisschen hingezogen hat?
Also das war Anfang 2000. Mhm. Da war ich bei einer Lesung von einer Psychotherapeutin, die ein Buch geschrieben hat. Und zu der habe ich dann Kontakt gefunden und habe der so ohne jegliche Emotion ein paar Dinge erzählt aus meinem Leben und habe auch nichts gemerkt dabei. Das ging ganz easy und so. Und dann hat die was gemacht, was mein Auslöser war, das überhaupt wahrnehmen zu können, dass da irgendwas schlimm ist. Die fing nämlich an zu weinen.
Sie hat dir gespiegelt, was du ihr eigentlich erzählst.
Ja, sie hat, mir geht es heute auch mitunter so, dass wenn was bei einem anderen feststeckt, also zum Beispiel alles ganz eng wird im Hals, wird es in meinem Hals auch eng. Dann frage ich immer, wie ist es gerade jetzt in deinem Hals? Oder wenn jemand so ganz tapfer immer noch die Tränen runterschluckt, merke ich, wie sie mir kommen. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur Mitgefühl, sondern tatsächlich durch die Spiegelneuronen passiert da halt etwas. Die hat quasi für mich geweint. Mhm. Und ich saß da und habe die angeguckt wie ein kleines Kind. Und konnte es gar nicht glauben, dass man darüber weinen kann, weil ich nach wie vor durch die Aussagen meiner Mutter war ich immer das komplizierte Kind und anstrengend und so weiter. Und jetzt auf einmal hat mir da jemand gezeigt, nein, du hast ganz schön schlimme Dinge erlebt. Und die musste mir das dann auch wirklich ein halbes Jahr lang immer wieder erzählen.
Kenne ich.
Na, das ist also, und dann habe ich erstmal eine Pause einlegen können zu meinem Elternhaus, eine zweijährige. Das war schon viel, weil man als Kind, egal wie alt man ist, tatsächlich denkt, irgendjemand stirbt. Man bringt die Eltern um oder man stirbt selber oder beide. So, das ist ein ganz kindlicher Part in uns, der genauso fühlt. Und dann war es noch ein langer Weg bis zu dem, die nächste Etappe war dann, dass ich mich quasi abgrenzen konnte, dass ich deutlich sagen konnte, bis hierhin und nicht weiter und so. Aber ich habe gemerkt, bei jedem Anruf und jedem Gespräch immer wieder diese toxische Energie. Und du kannst mit dem Gegenüber nicht darüber reden, weil, das muss man auch respektieren, wenn Eltern das einfach nicht wollen. Mhm. Sie haben ihre Traumalast und haben Panik, dass noch ein Tropfen drauf und dann knallt's. Und das respektiere ich inzwischen und musste aber auch den Kontakt dann aufgeben, trotzdem ich mich abgrenzen kann. Mhm. Und das war noch einmal so heftig und schmerzhaft. Das kann sich gar kein Kind eigentlich vorstellen, dass man sowas macht. Also das macht keiner gerne oder so. Ich habe es gemacht, weil ich verstanden habe, dass ich nicht heilen kann. Ich kann nicht in einem toxischen Umfeld heilen. es kommt immer wieder als Energie in einen rein und immer wieder diese Verletzung. Dagegen kann man sich nicht abgrenzen.
Mhm. Lass mich da kurz einhaken, bitte, weil ich glaube, das ist ein Thema, das viele, viele Menschen umtreibt und auch viele Menschen, die diesen Podcast hören, weil ich ja unzählige Folgen auch mittlerweile über Trauma gemacht habe und auch meine Geschichte ja meiner Community bekannt ist. Dieses Thema Kontaktabbruch zu den Eltern, und meine Mutter lebt mittlerweile nicht mehr. Ich habe aber 2018 auch 2,5 Jahre zu ihr den Kontakt abgebrochen, nachdem sie es mir wirklich sehr leicht gemacht hat. Also da war einfach so ein Punkt erreicht, wo klar war, hier ist jetzt Schluss. So, also es war relativ leicht für mich. Aber die 8 Wochen danach waren wie ein Trauerprozess. Also für mich ist meine Mutter an diesem Tag auf eine Art gestorben, zumindest als meine Mutter. Und ich weiß einfach auch von Klienten und aus Seminaren und von sehr vielen Menschen, dass viele wissen, eigentlich müssten sie mal eine Zeit lang aus dem Kontakt gehen, überhaupt um dem eigenen Nervensystem mal die Chance zu geben, zu heilen. Und gleichzeitig ist es eben für uns, weil wir ja noch so identifiziert sind mit den traumatragenden Kindanteilen in uns, so schwierig. Was kannst du Menschen empfehlen, mit auf den Weg geben, wie es damit umzugehen?
Es kommt auch noch hinzu, zu dem, was du sagst, die gesellschaftliche Vorstellung,
ja,
genau, dass sich das einfach nicht gehört. Und mir hat dabei eine sehr alte Frau geholfen, die hat zu mir gesagt, ja, es gibt dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren und man sollte es abändern, indem es heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, indem, wo sie dir Vater und Mutter waren. Mhm. Boah, das hat mich so entlastet, weil ich dachte, das habe ich 1 Million Mal abgegolten. Auch wenn meine Millionen Versuche, meine Mama zu erfreuen, immer ins Leere liefen, weil einfach das nur vom Kopf her aufgenommen werden konnte und im Herz nie was stattgefunden hat. Aber mehr als versuchen kann man es halt nicht als Kind. Und das hat mir geholfen. Und dann hat man natürlich als Kind große Schuldgefühle, dass man irgendwas, besonders wenn die Eltern älter werden, möchte man ja sie unterstützen. Und wenn meine Mutter jetzt schwer krank werden würde, dann wäre das nochmal eine neue Situation, in der ich mich sicher auch nochmal anders entscheiden würde. Aber ich habe mich von meiner Mutter verabschiedet mit dem Satz, ich bedanke mich für das Geschenk meines Lebens, mhm, indem ich mich verwirkliche.
Mhm. Oh Gott.
Ja.
Wow.
Und diesem Leben einen Sinn gebe. Mhm. Und dann habe ich in unglaublich vielen Aufstellungen, weil du hast recht, das ist das zentrale Thema. Es würde so vielen Menschen besser gehen, wenn sie zumindest mal eine Pause einlegen, um das zu merken, wie viel besser es ihnen geht. Und das dann oft von jetzt auf gleich, wenn man erstmal nur eine Pause einlegt, man kein Stück mehr an die Mutter oder den Vater denkt, sondern das erste Mal das Gefühl hat, man ist frei. Und in den Aufstellungen, die ich bisher gemacht habe, war immer dasselbe. Je mehr Klarheit ein Kind da zum Ausdruck bringt, umso erleichterter sind auch die Eltern. Mhm. Die Eltern können sich dumm stellen noch, also es ist ganz egal, wie sie das machen und schaffen. Die Eltern, die bisher gestellt wurden, hatten alle ein Gefühl von Scham. Das haben sie nur versteckt. Sie haben gewusst, dass es zu wenig war. Sie haben sich dafür geschämt, was gar nicht angebracht ist. Weil Kinder wollen keine perfekten Eltern, nur ehrliche.
Und verlässliche und berechenbare, ne?
Ja, aber wenn das Nervensystem so hochgefahren ist durch Trauma, können Eltern halt nicht verlässlich und berechnend und ungefährlich sein, nicht wahr? Für ein Kind. Aber dann, sie könnten ehrlich sein, wenn solche Gespräche möglich gewesen wären. Also ich kann das nur allen Eltern zurufen, die jetzt ein Kind haben und uns hören. seid ehrlich, sagt einfach eurem Kind, mit was ihr auf dem Weg seid und wünscht euch Unterstützung. Fragt das Kind, was es braucht, was ihr besser machen könnt. Die Kinder wissen das. Und ich habe das schon so oft empfohlen und die Menschen, die dann mir Rückmeldung gegeben haben, haben von wirklichen Veränderungen gesprochen, wenn sie das mit ihren Kindern gemacht haben. Mhm. Auch eine Entschuldigung ist nie falsch. Mhm. Aber diese ganzen Argumente, ja, mir ging's selber schlecht und ich kann's halt nicht besser, das kann ein Kind nicht hören. Mhm. Und am meisten trösten.
Es bagatellisiert ja auch das Trauma des Kindes.
Ja. Absolut, aber die meisten Menschen machen das mit ihrem eigenen Trauma und haben, das ist der dritte Grund, warum sie sich nicht trauen, zurückzuziehen, weil ein Part in ihnen, der reflektieren kann inzwischen, der erwachsen ist, der sagt eben, ja, die hatten es selber schlecht, die konnten nur, was sie konnten und da haben sie recht, aber, und das ist der wichtigste Punkt, das Kind in ihnen, interessiert das überhaupt nicht.
100%.
Das hat noch nie seine Trauer ausdrücken dürfen, seine Wut, seine ganzen Überwältigungen, die sind alle noch da. Mhm. Und wir können das nicht heilen mit so einem reflektierten Part. Und ich empfehle auch nie den Eltern, einen Wutbrief zu schreiben. Das bringt überhaupt nichts. Nichts. Aber man kann einen Brief schreiben, in dem man mal alles aufschreibt, ganz ehrlich, was furchtbar war. Ich mache das in meinen Aufstellungen dann eben immer mit einem Stellvertreter. Boah, und dann merkst du, wie diese Kinder so zu einer Ermächtigung finden, dass sie das mal gesagt haben und haben es überlebt. Und man kann das zum Beispiel einem Zeugen vorlesen, einer Freundin, einem Freund, und dann eine Zeremonie machen. Und das vergraben oder anzünden oder ein Schiffchen und auf den Fluss setzen, das kann man sich ausdenken. Aber es muss mal gesagt werden, das ist man seinem eigenen inneren Kind schuldig.
So schön.
Ja, weil wir inzwischen oft genau dasselbe machen mit dem Kind in uns, was die Eltern gemacht haben.
So schlimm war es doch gar nicht.
Ja. Und auch Abwehr, also auch wirklich so unsere Schutzstrategien, ich nenne die ja Beschützeranteile, sind halt immer im Krieg mit dem bedürftigen Verletzten in uns, was sich meldet. Das meldet sich ununterbrochen. Es macht Druck, dann brauchen wir unsere Betäubungen. Am Tag sind wir meistens noch abgelenkt, abends braucht's dann die Betäubung, Essen, Netflix, Alkohol oder exzessiv Sport, irgendwas, jeder findet da sein Mittel. Ja, und so ist das eine Spirale, die überhaupt nie aufhört. Mhm. Und beide haben recht, die Beschützer haben recht, die haben ihr Bestes gegeben, um zu überleben. Und die müssen auch nicht weg, davor haben die nämlich am meisten Angst. Und auch nur die denken interessanterweise, es gibt keine Ressourcen.
Mhm. Jetzt hast du eine schöne Brücke geschlagen, denn die Unterzeile in deinem Buch lautet: Entdecke deine ureigenen Ressourcen zur Überwindung von Trauma. Das hat mir schon total gut gefallen, weil ich hadere momentan auch ein bisschen mit dem Begriff Heilung. Mir gefällt Traumaintegration sowieso schon lange viel, viel besser, weil es ja im Grunde genommen darum geht, das Abgespaltene in uns wieder zu integrieren, um ganz zu werden. Also nicht...
Ja.
Und das habe ich erst vor ein paar Wochen realisiert, wenn ich mir immer wieder, also ich habe es auch in meinem Fall immer Heilungsreise genannt, aber ich denke heute, naja, aber wenn diese Heilungsreise nie ändert, dann heißt es ja, dass ich irgendwie immer ein bisschen kaputt bin. So, vielleicht geht es gar nicht, vielleicht ist Heilung nur eine Phase in diesem Prozess. Und was ich total mag, ist der Begriff, den du verwendest, nämlich Trauma zu überwinden. Mhm. Weil das ist für mich so, ich komme in einen Zustand von Selbstermächtigung und überwinde quasi die Fesseln meiner Vergangenheit, um aus der Gegenwart heraus, die ja häufig oder in der Regel schon längst sicher ist, um aus der Gegenwart heraus Zukunft zu kreieren. Mhm. Also überwinden fand ich einfach einen total schönen Begriff. Und diesen Fokus auf die Ressourcen zu legen, das ist, glaube ich, auch bei ganz vielen Menschen noch nicht so richtig im Bewusstsein. Machst du auch die Erfahrung, dass viele glauben, ich habe, oder fangen wir mal bei ganz klein an, in deinen Worten, was sind Ressourcen?
Das Heile in uns. Das ist das, was nicht verletzt wurde. Mhm. Also viele Menschen flüchten ja auch in zum Beispiel die Meditation. Meditation ist was ganz Heilsames, muss ich da schon sagen. Aber man kann auch das als Betäubung nehmen.
Ja, 100%.
Weil es verändert jetzt erstmal nichts im Alltag. Es braucht dieses beides zusammen. Das ist das, was für Überwindung sorgt. Also wir können nicht fliehen, so einen Kurzurlaub machen, mit unserem spirituellen Selbst, was wir auch alle haben, auch wenn wir davon abgeschnitten sein sollten. Und im Alltag ist dann alles wie immer. Es braucht diese Verbindung von beiden. Und wenn wir jetzt auf die Welt kommen, unsere Seele sucht sich halt einen Körper und beseelt ihn. Nicht wahr? Und jetzt brauchen wir eine Persönlichkeit, die sich anpassen kann an diese Welt der Materie, dass man eine Tür öffnen kann, Schnürsenkel binden lernt, eine Sprache konditioniert lernt, und in vielen Programmen wird halt propagiert, das ist das Ego und das muss weg. Mhm. Alles Konditionierte muss weg. Und das ist sehr, sehr schädlich, weil wir brauchen etwas Konditionierbares in uns, sonst könnten wir nicht überleben und Erfahrungen machen mit unserem Körper. Und erst wenn Trauma passiert und stecken bleibt, dann erst, das ist das, was verletzt ist, und wir bilden Schutzstrategien, um zu funktionieren weiter, und das ist das, was wahrscheinlich mit Ego gemeint ist. Aber das Schlimme daran ist, dass das darf auf gar keinen Fall weg. Mhm. Dann befinden wir uns die ganze Zeit im inneren Krieg. Und die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, einschließlich mir selber, ich habe auch mal eine Zeit lang versucht, mein Trauma auf diese Weise auszulöschen und so weiter.
Wer nicht?
Ja, man versucht halt alles, nicht wahr?
Ja,
ja, und der Krieg wurde immer größer.
Gegen dich selber, ne?
Ja, und die Flucht wurde immer länger in die spirituelle Welt. Und beides zusammen. Und es braucht, und worauf ich hinaus möchte, ist, die Traumaanteile und die Beschützeranteile sind nie so stark wie, ich nenne das, die verbundene Persönlichkeit. Und das ist die, die noch mit der Seele verbunden ist. Diese Persönlichkeit, die aus dem, was wir mitbringen, entsteht und nicht verletzt ist, nicht überwältigt ist, sondern Konditionierung hat, die uns was nützen.
Mhm.
Und die ist wie so ein Dolmetscher quasi zwischen der Seele und und unserer Persönlichkeit. Also die kann, das ist die Stimme, die wir oft hören, denke ich. Und die hört auch auf einen guten Instinkt, auf eine Intuition und so weiter. Die hat keine Schutzstrategien, die ist echt. Und wenn ich so eine Ressource bei jemandem gefunden habe und habe sie zusammengebracht mit einem Traumaanteil oder einem Beschützeranteil, das hat sich in 0, nichts aufgelöst, weil das ist so stark, dieses Ureigene, was wir in uns haben, ist stärker als jedes Trauma. Das kann man sich aber erst vorstellen, wenn man es mal erlebt hat.
Mhm. Das ist so ein wichtiger Punkt, und um den manövriere und schiffe ich auch schon seit Jahren drumherum, weil es so, und jetzt finde ich, dass du auch großartige Worte findest und diese komplexe Materie, Traumaintegration, Traumadynamiken, Traumafolgen so wunderbar vermittelst, auch auf so eine bildstarke Art und Weise, und dennoch kann man dem Gegenüber die Erfahrung nicht abnehmen.
Wenn du willst, könnten wir mal eine kleine Übung machen für
total
alle.
Total gerne, total
ja,
gerne.
Etwas ausprobieren. Ich improvisiere jetzt mal, um das für die Sendung hier zu machen, auch für die, die uns nicht sehen. dass wir zuerst einmal gemeinsam atmen. Das können wir, dass wir bis 4 ungefähr einatmen und bis 7 aus und das so lange, bis sich das Nervensystem ganz ruhig anfühlt. Und wir atmen ganz natürlich dabei. Und jetzt kannst du dein Unterbewusstsein mal bitten, deinen Atem als Blume zu zeigen. Das Unterbewusstsein liefert immer sofort ein Bild, also die erste Blume, die erscheint. Und die schau dir genau an. Und dann frag sie mal, was sie dir ausdrücken möchte. Was ist ihre Botschaft? Warum ist es diese Blume und nicht eine andere? Und auch da wieder das Erste, was kommt. Ich habe an deinem kleinen Lacher gehört, dass die Botschaft angekommen ist. Mhm. Magst du sie uns verraten?
Ja, sehr gerne. Von meinem inneren Auge hat sich tatsächlich eine Seerose gezeigt.
Ja.
Und die Botschaft, ich musste deswegen schmunzeln, weil das Element Wasser ja für Verbundenheit steht und die Botschaft der Seerose war Verbundenheit. Und auch, also ich habe dann auch in dem, also unter Wasser quasi, diese verschlungenen Wurzeln gesehen. Also alles das, was wir auch nicht mit dem bloßen Auge an der Oberfläche sehen können. Und die Parallele zwischen dem Element Wasser und der Verbundenheit, darüber musste ich schmunzeln. Es ist schon toll, was...
Wichtiger, noch wichtiger, als wie sich dein Verstand jetzt über die Reflexion freut, ist... Wenn du und alle anderen auch, wenn wir nochmal in dieses Gefühl zurückgehen, okay? Mhm. Dieses Gefühl, wie das war, du hast sehr ruhig und entspannt ausgesehen und dass jeder und jede dieses Gefühl von dieser Blume, was sie vermittelt, zusammen mit dem ruhigen Atem, dass wir das in jede Zelle wandern lassen. Und wenn das richtig gut gefühlt wird, dann kann man sich einmal eine kleine Situation vorstellen, die einen Konflikt bedeutet im Alltag oder einen kleineren Trigger, nicht so einen großen, vielleicht wenn ein Mensch einen so ganz komisch anguckt und man nicht weiß, was das bedeutet. Oder man hat eine Sprachnachricht geschrieben und kriegt 2 Tage keine Antwort, so etwas. Und mit diesem Gefühl und der Blume vor Augen dieselbe Situation nochmal wahrnimmt. Wie ist sie dann? Wie fühlt es sich dann an, Katie?
Sehr ermächtigt und durch die Seerose ist ja keine Rose, die an einem, ich will gar nicht verkopfen, sondern ich möchte wirklich das Gefühl teilen. Die Seerose ist ja keine Blume, die an einem Stängel wächst, sondern die ja verbunden ist mit der und getragen wird auch von der Wasseroberfläche und eine sehr breite Grundfläche hat. Das heißt, also vom Gefühl her breitet sie sich nicht nur auf dem Wasser aus, sondern sie breitete sich auch so bis in meine Fingerspitzen in mir aus. Also ich konnte das richtig wahrnehmen. Und mit dieser Stabilität auch der Seerose und dieser Verbundenheit ist dann so ein kleiner Konflikt, der mich zum Beispiel heute Morgen, als ich ein Telefonat führen musste, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen vorhatte, da fühle ich mich dann gleich ganz stark und selbstermächtigt und getragen auch. Mhm. Tatsächlich.
Schön. Dann dolmetsche ich jetzt mal, was wir gemacht haben. Der Atem ist ja unsere Lebensenergie. Mhm. Und unser Unterbewusstsein war ja von der ersten Sekunde an dabei. Immer, die ganze Zeit und hat Trillionen Eindrücke, die man auch bei jeder Hypnose auch abrufen kann. Wie spät war es vor 17 Jahren an dem und dem Tag, falls man dabei auch eine Uhr gesehen hat, weiß das Unterbewusstsein. Mhm. Also die Heilung von Trauma geht jedenfalls in meiner Arbeit vorwiegend über das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein ist so gnädig und schickt uns immer Bilder, die wir verstehen. Und dir hat es genau ein Bild geschickt, was für dich greift. Jemand anders hat ein Gänseblümchen. Und wenn der Verstand nicht dazwischen kam und gesagt hat, was soll ich mit so einem jämmerlichen Gänseblümchen? Hatte ich auch schon. Mhm. Und das Gänseblümchen nicht gefragt hat nach der Botschaft, die wertvoll war, dann ist es schade. Also das ist der Ausdruck unserer Lebensenergie in einem Bild, mit dem wir was anfangen können. Und dann habe ich halt das Bild mit dem Gefühl verbunden. Und jetzt ist es so, wenn du dann gefüllt mit diesem Gefühl, das ist eine Ressource, dich zur selben Zeit einem kleinen Konflikt näherst, nicht gleich dem größten Trauma, das müsste ich live begleiten, jeden, dann löst sich das einfach auf. Mhm. Es geht nicht anders, weil man gerade wenn seine Unverletztheit ist. Und das ist stärker. Und das braucht so ein Erleben davon, um sich das vorstellen zu können, dass man da tatsächlich Macht hat. Eine ganz große. Und jeder Mensch hat die in sich. Und zugleich in der Übung jetzt zum Beispiel ist auch noch, wenn du jetzt jeden Tag vor dem Aufstehen oder beim Schlafen gehen, kurz in diese Blume hineingehst, also so kurz so einen Blick nach innen und nochmal in dieses Gefühl, schaffst du dir einen Anker. Mhm. Und dann kannst du in derselben Konfliktsituation oder in anderen einfach kurz dieses Bild und das erzeugt dann in dir dieses Gefühl. Also für alle, die zuschauen und zuhören, ein Anker ist halt in der Hypnose etwas, was sich verbindet mit einem Moment, wo das Nervensystem, das Unterbewusstsein aufgenommen hat, völlige Entspannung, Frieden und so weiter. Und dann braucht es nur noch diesen Anker. Mhm. Ja.
Was mich total fasziniert, wunderschöne Übung, vielen, vielen Dank. fürs Teilen. Was mich fasziniert ist, dass ich, und da könnt ihr ja auch mal drüber reflektieren, ich hatte bis eben überhaupt gar keine Verbindung zu Seerosen. Sondern meine Lieblingsblume ist eigentlich die Ranunkel beziehungsweise die Pfingstrose. Aber ich habe überhaupt gar keine Beziehung zu Seerosen. Und dann staune ich einfach, wie du sagst, über diese Symbole und Bilder, die das Unterbewusstsein uns in manchen Momenten schickt und auf die wir auch von außen nicht so viel, du hast ja während des Gesprächs mal gesagt, dass man einfach auch gewisse Dinge nicht erzwingen kann. Das kann man das, halt nicht erzwingen.
Beim Unterbewusstsein ist es anders. Ich empfehle jedem Menschen immer mal einen Selbsthypnosekurs zu besuchen. Mhm. Der dauert in der Regel 3 Tage. Und da kann man das zum Beispiel super lernen, zumindest so einen Anfang. Das Unterbewusstsein macht, was man ihm sagt. Das merkt man ja daran, wenn man Angst vor etwas hat, was gerade gar nicht stattfindet. Du hast sehr gut gesagt vorhin, ich hatte ein bisschen Bammel vor einem Gespräch, was ich führen musste. Und dem Nervensystem ist Schnurzpiepe, ob das tatsächlich jetzt so stattfindet oder ob wir es uns nur vorstellen. Und wir nutzen das aber eben nur unbewusst im Negativen. Mhm. Und nicht für die Heilung. Und man kann tatsächlich, und zwar jeder Kursteilnehmer, der damals in meinem Kurs war, hat geschafft, im Unterbewusstsein in eben so einer kurzen Trance, wie wir gerade gemacht haben, zu sagen, ich gebe dir den Auftrag, ich kann meinen Kopf nur nach links bewegen und nicht nach rechts. Mein Verstand hat gesagt, da warte mal, ob das nicht doch geht. Ging nicht. Hier war eine Zementwand. Ich konnte meinen Kopf nicht mehr nach rechts bewegen. Also das Unterbewusstsein braucht nur Anweisungen und dann liefert's. Und das hört ja auch irgendwie die ganze Zeit mit. Das merkt man, wenn man einen Namen vergessen hat. Und das macht einen wahnsinnig, weil er einem nicht wieder einfällt. Und dann sucht der Verstand nach dem Namen. Kann man dann lassen, weil wenn man wüsste, wüsste man ja. Mhm. Und in dem Moment, wo der Verstand dann endlich aufgibt, liefert das Unterbewusstsein, dann brüllt man den anderen an. So und so heißt der.
Und das, was du gerade gesagt hast, das möchte ich nochmal unterstreichen. Das könnt ihr gleich nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Das Unterbewusstsein tut, was wir ihm sagen. Und das ist, und darüber schreibst du ja auch. Und das ist natürlich besonders, was diese negativen Selbstgespräche und die negativen Überzeugungen, die wir mit anderen über uns teilen, dafür bin ich einfach zu dumm. Oder dafür bin ich zu dick. Oder dann das Unterbewusstsein tut, was wir ihm sagen. Und ich finde, Traumaheilung oder Traumaintegration beginnt auch in der Sprache. Und zwar in der alltäglichen Sprache und in einem Bewusstsein für die eigene Sprache.
Absolut.
Und sei es nur der kleine Satz, dafür bin ich zu dumm.
Ja, man programmiert sich ununterbrochen. Ja, ich habe auch irgendwann vor vielen Jahren angefangen, mich da wirklich zurechtzuweisen. Ich habe dann gesagt, stopp, und habe mich korrigiert.
Ja.
Ich würde über einen anderen nie so sprechen.
Ja.
Über meine beste Freundin oder meinen besten Freund, ja.
Oder auch deinen ärgsten Feind. Also man spricht ja über sich selber oft, wie man nicht mal über seinen ärgsten Feind reden würde.
Aber man sollte mit sich so reden, wie man mit seinem besten Freund spricht.
Auf oder
jeden seiner besten Fall. Freundin. Und es sollte einem zu denken geben, wenn man da, dass das einfach ein inneres Kind ist, was noch immer so denkt und dem man beibringen darf. Das ist nicht so, du bist natürlich nicht dumm. Das hast du irgendwann mal so aufgefasst.
Ja.
Durch eine Reaktion, da reicht eine Reaktion. Was hat mir denn jetzt gerade in der Veranstaltung hat eine Frau, ja, die hat getanzt als Kind und dann hat der Vater auf einem Video diese Tanzaufführung gesehen und da müssen wohl zur selben Zeit alle irgendwie gesprungen sein. In der Gruppe. Und dann hat der Vater gesagt, na, die da neben dir, die ist aber viel höher gesprungen. Das hat gereicht, damit diese Frau bis heute, ich schätze sie mal so auf Ende 40, geglaubt hat, sie ist dumm und sie hat erst keine Einzelarbeit gewollt vor der Gruppe aus Angst, sie macht das nicht richtig. Mhm. weil sie nie was richtig macht. Das waren ihre Worte. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie wenig reicht, damit solche Glaubenssätze in einem Kind stattfinden. Und dann der innere Kritiker, die einem diese Glaubenssätze runterbetet, damit man eher gewarnt ist, als wenn dann doch wieder von außen jemand sowas sagen könnte, weil das tut dann noch mehr weh. Und deshalb ist er immer ein bisschen schneller und macht uns fertig, damit wir auf ihn hören. Und dann hat sie sich doch noch eingetragen in die Liste für eine Einzelarbeit. Und hat sie überlebt, nicht wahr?
Korrigierende Erfahrungen sind das A und O.
Die sind so, das ist das Allerwichtigste. Ja, Allerwichtigste. Wenn man den verletzten Parts in sich nicht zeigt, dass sie das und das überleben, wird es nie was.
Ja.
Es wird nichts, weil die Beschützer in uns warten immer auf einen Moment, wo es sich nicht mehr gefährlich anfühlt. Diesen einen Brief zu schreiben oder das eine Gespräch zu führen, vor dem man Angst hat, dieser Moment wird niemals kommen, weil da ganz offenbar ein Trigger steckt im Unterbewusstsein und der Beschützer immer kommen wird. Es wird sich immer bedrohlich anfühlen. Mhm. Dann verschiebt das erstmal Schutzstrategie und es beginnt im Untergrund immer mehr zu wirken. Ja, scheiße. Man denkt immer wieder dran und so weiter. Die Wolke wird immer düsterer. Wenn man einmal durchgeht, dann merkt man, das war ein Gespenst. Und oft braucht es da eben erstmal Unterstützung und Begleitung, egal in welcher Form.
Mhm. Ja, du hast über Zeugenschaft auch gesprochen, wie wichtig das ist, ne?
Ja,
dass genau. Dass wir Zeugen haben.
Ja, und wenn eine Freundin irgendwohin mitkommt, wie ich beschreib's ja im ersten Kapitel im Buch, wie ich vor was unfassbare Angst hatte und dann eine Freundin mitgekommen ist und da hat es geklappt. Also, aber auch das muss man sich trauen, weil die meisten traumatisierten Kinder versuchen so schnell es geht autonom zu werden und alles alleine zu können und zu machen. Und ich habe auch viele Jahre gebraucht, um Hilfe zu bitten. Ja, da habe ich übrigens auch noch einen Tipp, wie man das mal beginnen kann. Den habe ich damals von der Dr. Irmgard Hülsemann, der Therapeutin, die hat gesagt, mach jetzt mal eine Liste und schreib mal auf, was du dir wünschst und dann dahinter, wer könnte dir den Wunsch erfüllen. Mhm. Und dann habe ich unglaublich getriggert nach dem Telefonhörer gegriffen und habe diese Menschen angerufen und das vorgetragen. Immer in dem Glauben, ich kriege da eine Abfuhr. Und alle haben zugesagt. Nur einer hat gesagt, ich kann nur jetzt gerade nicht. Aber nächste Woche kann ich das mit dir machen. Und da bin ich richtig süchtig geworden. Ja, da habe ich gedacht, das probiere ich jetzt hier
das
aus.
Das mache ich nochmal. Ja. Also da kann ich ergänzen, ich stecke in diesem Moment in einem irrsinnig komplexen Umzug und es ist der erste Umzug, den ich nicht alleine gemacht habe. Ich habe mit 52 das erste Mal proaktiv um Hilfe gebeten und es sind Menschen gekommen und die haben mir geholfen, Kisten zu packen und das erste Mal habe ich keine Kiste alleine gepackt, sondern es war jemand da und das war auch eine total schöne Erfahrung, weil ich so stolz auf mich dachte, ja guck mal. Jetzt habe ich das mal gemacht, jetzt mache ich das wieder.
Ich gratuliere dir.
Ja, vielen Dank. Liebe Maya, ach, ich könnte ewig mit dir reden. Ich wünsche mir so sehr, das wollte ich nur jetzt nicht anschneiden, das Thema, weil es geht ja ums aktuelle Buch, Heilung aus der Tiefe. Ich packe euch natürlich alle Links zu Maya in die Shownotes und in die Beschreibung unter dieser Folge. Aber ich würde mir so wünschen, dass wir noch eine Folge eines Tages machen, vielleicht irgendwann nächstes Jahr. Du bist ja, glaube ich, auch eigentlich noch im Sabbatical.
Nee, schon lange nicht mehr.
Schon lange nicht mehr, sehr gut. Yeah. Zum Thema Mensch und Hund. Das würde ich mir
gerne
sehr wünschen.
Ja, sehr gerne. Da freue ich mich auch drauf.
Ja, wir haben deinen gerade schon im Hintergrund gehört. Meiner ist ja ein Husky, die bellen ja nicht. Der brummt hier nur vor sich hin.
Die heulen aber meistens.
Ja, erzählt Geschichten.
Ja, genau.
Ja. Ich danke dir so sehr für den wunderbaren Austausch, für einen Einblick in deine Arbeit. Ich bin eine große Bewunderin deiner Arbeit, deiner literarischen Fähigkeiten. Und du hast einfach ein wunderschönes Buch geschrieben, das ich euch sehr ans Herz legen möchte.
Dankeschön.
Maike Maja Nowak, alles Gute. Wir sehen und hören uns 2027.
Tschüss. Danke.
Mein großer Dank zum Schluss gilt natürlich wie immer euch. Danke dafür, dass ihr euch diesen Themen stellt, dass ihr diesen Podcast hört, anschaut und vor allem, dass ihr ihn teilt. Wenn ihr möchtet, bitte lasst mir ein Abo da. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, auch das geht per PayPal oder per Überweisung. Ich freue mich über jeden Euro. Auf YouTube könnt ihr mir auch ein super Thanks dalassen, wenn ihr mich symbolisch auf einen Kaffee einladen möchtet. Ich sage von Herzen Danke. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bitte bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.